Stress lass nach, das war die Ultrakurzfassung der Predigtreihe, über die wir jetzt heute den vierten Sonntag nachdenken. Der Untertitel ist: Mach Schluss mit allem, was dich hetzt, und komm bei Gott an. So, und heute ist schon gesagt worden, letzter Teil, Entschleunigung. Wenn man Entschleunigung im Internet eingibt, dann kommt man auf eine Fülle von Seiten. Man kommt auf eine Fülle von Bildern mit Entspannungsbildern. Wer den christlichen Verlagsbereich Kavol und so kennt, der wird viele dieser Bilder finden und sagen, ganz toll. Und das weitere Wort, was man findet in diesem Zusammenhang, ist Achtsamkeit. So, und das ist uns sehr vertraut. Das ist eigentlich heute also völlig gängig. Das ist keine neue Botschaft. Entschleunigung, Achtsamkeit, da werden Techniken bemüht. Da geht es von Yoga bis zu Atemübungen zu ganz verschiedenen Dingen. Also es ist überhaupt kein frommes Sondergut, um das es dabei geht. Aber es macht vielleicht einen Unterschied, in welchen Zusammenhang man das Ganze setzt. Und da es häufig hilfreich ist, wenn man mal von einer Person hört, die weltweit bekannt ist, ein zweifacher Oscar-Träger, der durch viele Filme, auch sehr harte Filme, bekannt worden ist, dann kommt man vielleicht auf den Gedanken und sagt, ja, es hat eine Basis, diese Frage, über die wir heute nachdenken wollen. Und deswegen habe ich einige Passagen mitgebracht aus einer... Das ist Denzel Washington, zweifacher Oscar-Preisträger und ich weiß nicht, wie viele Filme inzwischen gespielt, geplant, als jemand, der die produziert hat, unterwegs gewesen. Und Denzel Washington hat im Jahr 2015 bei der Verabschiedungsfeier oder bei der Aussendungsfeier, wie man das auch immer nennen will, des Studienjahrgangs 2015 der Dillard University in New Orleans in Louisiana die Einladung erhalten, halt du doch bitte unsere Abschiedsansprache, unser Motivation Speech, also unsere Motivationsrede für das, was jetzt vor uns liegt. Und er fängt dann damit an und sagt, das allererste, was ihr wissen müsst, ist put God first. Also setze Gott an allererste Stelle. Und er wiederholt das da nochmal und sagt, setze Gott an allererste Stelle bei allem, was du tust. Und dann erzählt er ein bisschen aus seinem Leben und sagt, als ich vor vielen Jahren im Beauty-Salon meiner Mutter saß und gerade mit 1,7 einem Bombendurchschnitt mein Studium abgeschlossen hatte, und sagte, so Mutter, jetzt liegt das Leben vor mir, was werde ich wohl machen? Und so richtig stolz ist, da sagt sie einmal, das hast du nicht allein geschafft. Was meinst du, wie viele Leute für dich gebetet haben, wie viele Gebetskreise ich organisiert habe, die dafür gebetet haben, dass du in deinem Studium die Linie hältst und dass du nicht praktisch abkippst. Und dann sagt er nochmal, was hier dann eben Englisch steht, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. Also, alles, was ich habe, habe ich durch die Gnade Gottes. Und er betont dann nochmal, das müsst ihr verstehen. Also, es ist nicht, ich bin ein super Schauspieler, ein super Typ, sondern es ist durch die Gnade Gottes. Versteht das. Es ist ein Geschenk. Und was er ihnen dann empfiehlt, ist, stick with God in everything you do. Die junge Generation weiß, was Stick ist, nämlich Sticker, Aufkleber. Also kleb dich bei Gott fest, bei allem, was du tust. Und das ist, fand ich sehr überraschend von einem Menschen, der als Schauspieler ausgesprochen bekannt ist, auch in sehr harten Rollen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Filme Equalizer mal gesehen habt. Da geht es um jemanden, der für Gerechtigkeit sorgt, aber außerhalb dessen, was die Polizei so tun kann. Es gibt aber auch einen Film von ihm, der viel weniger bekannt ist. The Book of Eli, also das Buch Elia. Und auch ein harter Film, postapokalyptisch. Da geht einer durch die Vereinigten Staaten, durch zerstörte Gegenden und besteht manche Abenteuer. Und die Leute sind scharf darauf, weil er sagt, ich habe das Buch Elia bei mir. Und er hat einen Rucksack und dann sind verschiedene Leute dran und wollen dieses Buch haben, weil es gibt keine Bücher mehr. Alles zerstört, alles weg, aber dieses Buch hat für die Leute eine Besonderheit. Das Buch Elia, also es verspricht ihnen Leben, es verspricht ihnen Sinn im Leben. Und dann meinen sie, sie haben es gefunden und stellen fest, das Buch, was er dabei hat, ist völlig leer. Und dann kommt er hinterher in Kalifornien an eine Insel, Alcatraz ist es dann, oder das, was davon über ist. Und da hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die Bücher sammelt. Und dann sieht man, wie er da zur Erholung kommt und dann hört man, wie er das Buch Eli diktiert. Er hat es auswendig gelernt, in- und auswendig gelernt. Und dieses Buch wird nach dem, wie er es diktiert hat, gedruckt und er verstirbt dann. Aber dieses, also das ist auch ein Film, in dem er mitspielt. Also dieses Gottes Wort so verinnerlichen, dass er ein ganzes biblisches Buch auswendig aufsagen kann. Und es wird dann gedruckt und ist ein Schatz, der dann da aufbewahrt wird, das Erbe der Menschheit in Büchern. Und was Denzel Washington da den jungen Leuten gesagt hat bei ihrer Entlassungsfeier, Verabschiedungsfeier, Aussendungsfeier, das sagt Jesus schon eigentlich viele, viele Jahre früher. Es ist nur für manche in Vergessenheit geraten, weil man das Buch nicht mehr so gut findet, in dem das steht. Da sagt Jesus, macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Das ist eine Verheißung, die Jesus den Menschen gibt, zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Und wenn wir jetzt über Entschleunigung reden, dann denken wir ja meistens daran, dass Entschleunigung heute damit verbunden ist, dein Leben wird besser. Dein Leben wird entspannter, du lebst gesünder, du kriegst keinen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder Ähnliches oder zumindest erst später. Und wichtig ist aber, dass wir für uns wissen, was die Basis für das alles ist. Dass Jesus das schon vor 2000 Jahren gesagt hat. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Und ein Teil davon kann sicherlich auch Entschleunigung sein. Und die Frage nach dem guten Leben, also zu dem, was Gott alles dazu gibt und schenkt und was wir von ihm erwarten dürfen, das ist vorhin schon in der Lesung im Psalm vorgekommen. Da ist es von David, einem Psalm Davids, an die jungen Leute zwar gerichtet, aber ich glaube, das gilt für alle Generationen. Was David hier sagt, in der damaligen Welt berichtete aber eine ältere Welt an die junge Generation. Als David das wohl geschrieben hat, war er selber noch ein relativ junger Mann. Also er sagt, kommt zu mir, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Jetzt kommt es. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Und dann kommt sein Ratschlag. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Den letzten Satz kennen wir zum Teil auch aus dem Neuen Testament, suche den Frieden und jage ihm nach. Das war mal die Jahreslosung vor einiger Zeit. Also auch da wieder dieses setze dich für Gottes Ziele ein. Frag nach Gottes Willen für dein Leben. Vergeude es nicht einfach mit vor dich hinleben und dann irgendwann ja, aus dem Leben zu scheiden. Setze dich für den Frieden ein, verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und wenn man jetzt sagt, ja, alte Worte, vielleicht gibt es was Griffigeres, für was es im Leben ankommt. Und jetzt wird es etwas sarkastisch, ich gebe es zu. Es war jetzt vor einigen Tagen in der Neuen Zürcher Zeitung, da war ein Interview mit dem Professor Dr. Roland Rau, der ist Professor für Soziologie und Demografie. In der Neuen Zürcher Zeitung fand sich dann die Überschrift: So gelingt ein langes Leben. Tu, was deine Mutter dir gesagt hat, treibe Sport, rauche nicht, trinke nicht, zieh dich warm an im Winter und ernähre dich gesund. Das ist mit einem Augenzwinkern und etwas sarkastisch an dieser Stelle. Es wird dann in dem Text weiter ausgeführt und es geht da in diesem Interview, dass die Menschen immer länger leben wollen. Und es geht auch um Untersuchungsergebnisse, soziologische Untersuchungsergebnisse, woran liegt es eigentlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Lebenserwartung gestiegen ist? Warum leben die Leute in der Schweiz noch etwas länger als in Deutschland oder haben eine noch bessere Lebenserwartung und. Und dieser ganz kurze, kernige Satz fasst einige von den Dingen zusammen, die wir gemeinhin vermutlich auch mit Entschleunigung verbinden würden. Also sorgfältig mit sich umgehen, achtsam mit sich umgehen. Da kommt dieser Aspekt wieder rein. Also auf die Gesundheit achten, sich im Winter warm genug anziehen und all solche Lebensregeln, von denen ja unser Leben voll war. Wer von euch kann sich nicht daran erinnern, dass er möglicherweise in Kinderzeiten, wo man es total uncool fand, bestimmte Kleidungsstücke zu tragen, gebeten wurde, hast du auch ein Unterhemd an? Oder andere schwerwiegende Fragestellungen, die einen möglicherweise als Jugendlichen völlig auf die Palme getrieben haben und sagen, also jetzt hör mal auf, Mutter, das ist schon gut, ich friere nicht. Dann hat man hinterher doch gefroren, aber das war eine andere Geschichte. Aber dass das ins Leben reingeht, dass es Ratschläge gibt, die für unser Leben gut sind und auch prägend sein können. Und nochmal, es leitet sich eigentlich nicht originär aus dem ab, was Menschen so denken, dass man das Leben verlängern kann und wie toll das dann auf der Erde wäre, sondern es kommt aus einer ganz anderen Perspektive heraus, die Gott den Menschen schon vor ganz vielen Jahren wortwörtlich mitgegeben hat. Und das, was passiert, wenn man sich nicht dran hält, wenn man sich in diesen Sog hineingeben lässt erstmal oder hineinziehen lässt, das ist etwas, was wir auch kennen. Das können wir vielleicht nicht richtig mit Worten beschreiben. Deswegen fand ich es mal ganz spannend, dass ein Futurist, ein Zukunftsforscher, mal gesagt hat, das, was heute eigentlich passiert, das ist Hyperliving. Das ist das oberflächliche Überfliegen des Lebens. Es rauscht einfach nur so durch. Es ist gefüllt mit allem Möglichen. Und als wir vor zwei Wochen über den Sabbat gesprochen haben, klangen ja schon Dinge an, warum unser Leben eigentlich so total voll ist, warum wir eigentlich gar keine Zeit haben. Und dieser alte Spruch, und wenn für all das, was du tun möchtest, der Tag nicht reicht, dann nimmst du halt die Nacht dazu. Der Tag hat 24 Stunden. Und all diese anderen Sprüche, wo wir sehr häufig als Getriebene durchs Leben gehen. Und das hat nicht nur was mit der jungen Generation zu tun, das hat nicht nur was mit Zerstreuung und wir amüsieren uns zu Tode zu tun, das geht durch alle Generationen. Wie viele Rentner, inzwischen bin ich ja auch nah an diesem Alter dran, sagen mir, hör mal, mein Kalender ist heute viel voller, als ich noch zu Arbeitszeiten unterwegs war, weil die Fülle der möglichen Termine sich auf einmal ausweitet. Es ist nicht mehr festgefügt, 8 Stunden Arbeit oder wie viele Stunden Arbeit auch immer, und dann bleibt noch ein bisschen über, sondern die Termine, die Möglichkeiten, die nehmen zu. Hyperliving, das oberflächliche Überfliegen des Lebens. Und dann ja, war es hinterher eigentlich nur noch ein Rauschen und ist vorbei. Und ein anderes Zitat, das fand ich auch spannend, weil es genau diesen Punkt auch nochmal adressiert hat. Vielleicht, das Zitat ist schon aus 2008, vielleicht ist es über die vielen Jahre inzwischen gar nicht mehr so aufregend, wie es zu der Zeit damals war. Ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung: Vielleicht werden erst am Limit des ökologischen wie persönlichen Raubbaus Entschleunigungen attraktiv, weil überlebensnotwendig. Also auch eine erstmal völlig weltliche Sicht auf das, was in unserem Leben passiert. Und dann stellt sich ja die spannende Frage, ist das, was Gott dem Menschen schenkt, wenn er sagt, kümmere dich zuerst um mich oder schau auf mich, lass dich von mir beschenken, heißt das dann eigentlich Verzicht auf alles, was ich sonst so tun könnte? So in Übertreibung ein wenig dahin, das 11. Gebot lautet, du sollst keinen Spaß haben. Also dieses steckt da sowas drin, dass wir uns deshalb vielleicht auch manchmal danach sehnen, es möge weniger sein, aber trotzdem gar nicht davon loskommen, weil wir sagen, das bedeutet ja Verzicht. Entschleunigen, wenn ich das Gleiche machen will, was ich bisher immer gemacht habe und hatte bisher 18 Stunden dafür, um den Rest zu schlafen, dann brauche ich vielleicht mit Entschleunigung 22 Stunden. Lass mich raten, wie viel dann für Schlaf überläuft? Relativ wenig. Also es könnte sein, dass Entschleunigen auch noch was ganz anderes bedeutet. Es ist zwar bei Wikipedia nachzulesen, dass Entschleunigung etwas ist, ein Verhalten, ein aktives Verhalten in der beruflichen und privaten Sphäre, dass man der Beschleunigung des Lebens entgegensteuert. Also diesem Gefühl, es wird eigentlich immer noch schneller, dass man sagt, jetzt will ich ganz bewusst was dagegen setzen, ich will wieder langsamer werden. Aber dann kommt ja genau dieser Punkt, für all das, was ich tun will, reicht möglicherweise der Tag nicht aus. Und dann ist es vermutlich gut, sich klar zu machen, und das ist auch etwas, was Gottes Wort uns sagt. Es geht nicht um Verzicht, es geht um Loslassen. Loslassen können, und dazu lädt Gott letztendlich ein und sagt, konzentrier dich auf das Wesentliche. Lass das los, was dich total ablenkt, was dich fertig macht, was dich zu einem oberflächlichen Überfliegen des Lebens treibt. Und dann ist, um das hinzukriegen, Entschleunigung vermutlich die Einübung von Geduld. Ein Wort, was wir eigentlich nur noch ungern benutzen. Geduld haben, das passt eigentlich nicht in unsere Zeit. Eigentlich ist auch in einer modernen Generation, die sagt, Achtsamkeit, Entschleunigung, gesundes Leben, das ist immer, wie eine Werbung das mal sehr prägnant sagte, das ist Genuss sofort. Und das ist Entschleunigung sofort. Also etwas muss sofort eintreten. Das Paradoxe ist, dass das, was wir mit Entschleunigung uns erhoffen, in der Erwartung ist, dass sofort auch ein Ergebnis kommt. Und das ist etwas, was Gottes Wort uns an keiner Stelle sagt, nach dem Motto, tu das und ping, wie ein Wunder, also ne, Deus ex machina, also der Gott aus der Maschine, wie in der griechischen Tragödie, der dann mit einmal da ist und dann ist alles anders. Nein, es geht um Geduld. Und ein berühmter Mensch, der John Ortberg, ich kannte ihn vorher übrigens auch nicht, aber er scheint literarisch bekannt zu sein, der sagt dann etwas, was ich sehr seltsam fand in dem Zusammenhang. Also das hat mich schon irgendwie irritiert, ich gebe das zu. Praktisch sieht das so aus, dass wir uns freiwillig in Situationen begeben, in denen wir warten müssen. Und das ist ja das Allerletzte, was wir derzeit tun wollen, warten. Die berüchtigte Schlange im Supermarkt. Egal, an welche Schlange du dich anstellst, aus irgendeinem Grund wird die andere zu irgendeinem Zeitpunkt immer schneller und im Vergleich rücken die Schlangen unterschiedlich schnell voran und man wird nervös. Aber man sagt, Scheibenkleister, wieder an der falschen Schlange angestellt. So ist es ja. Aber Entschleunigung passiert ja auch nicht nur im Kopf. Entschleunigung muss ja ins Leben rein. Das, was Gott uns schenkt und was er uns verheißt, soll ja unser ganzes Leben durchströmen. Nochmal den Gedanken von ganz zu Anfang von Denzel Washington, put God first, setze Gott zuerst in dein Leben. Und bei allem, was du tust. Und dann, ja, ist auch ein Zitat, ich habe es mir nicht selber ausgedacht, wir sind nicht nur Gehirne auf zwei Beinen. Vielleicht haben wir manchmal diese Empfindung, dass wir bis dahin schon verkommen sind, zu Gehirnen auf zwei Beinen. Aber das sind wir nicht nur. Wir sind ganze Menschen, wir sind ganzheitlich, wir sind integriert, wir sind komplex, manche von uns höchst komplex, also in unserem Schöpfungsdasein sind wir ausgesprochen komplex und der eine oder andere sicherlich auch im Leben, im Denken komplexer als andere. Und wir sind mit einer unglaublichen Energie ausgestattet, weil wir Gottes Geschöpfe sind. Er lässt uns, wenn er sagt, lass uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, lässt er uns mit teilhaben an seiner Schöpfungsenergie, mit der er aus dem Wort heraus ein ganzes Universum geschaffen hat, dessen Größe unseren Verstand weit übersteigt. Und das schenkt uns Gott. Wir haben eine schwindelerregende Menge an Energie von ihm geschenkt bekommen, zu gestalten. Auch wenn wir manchmal denken, unsere Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Ja, das stimmt, aber in der Verbindung mit Gott vermögen wir viel zu bewegen. Und deshalb muss unser Leben dann also mit Jesus oder bei Jesus ein Unterfangen für den ganzen Menschen sein. Nicht nur für unser Gehirn, so nach dem Motto, ja, ich höre einen Podcast, ich lese ein Buch und alles andere. Also alles, was über die Gehirnverarbeitung geht, sondern es geht auch um unseren ganzen Menschen. Es geht um Geist, es geht um Seele und es geht um Körper. Und in dem Psalm, in dem wir vorhin gehört haben, war auch ein Vers drin, da sagt David: Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Und wenn ihr sagt, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, im Original steht da: Schmecket und seht, wie gütig der Herr ist. Ein Wort, was uns im kirchlichen Bereich sehr geläufig ist, was oft gesagt wird: Schmecket und seht. Und hier war es übersetzt mit: Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen. Also dieses Sinnliche, dieses Haptische von Erleben von Gott, wie freundlich Gott ist, das ist da angesprochen. Also es geht um unsere ganze Existenz. Es geht nicht nur um ein verstandesmäßiges Entschleunigen, ja, ich sollte das vielleicht jetzt anders machen oder nicht. Es geht darum, dass es uns im Leben insgesamt gut tut. Es gab mal ein Buch, das hieß Im Leben herrschen. Das, was dem John Mark Comer jetzt dazu eingefallen ist, in den 20 Punkten, die ihm immerhin eingefallen sind, wie man entschleunigen kann, von denen er aber sagt, das sind reine Beispiele. Du musst deine eigene Agenda in diesem Bereich finden. Du musst dein eigenes Herangehen finden. Du musst das selber für dich erfahren, was gut ist. Im Zwiegespräch mit Gott, worauf kommt es an? Und ich habe trotzdem mal die 20 Punkte aufgeführt. Ihr könnt mal einmal so drüber sehen, wo ihr vielleicht hängen bleibt. Einige Sachen sind völlig selbstverständlich. Er sagt nur bei dem Stoppschild, also er sagt, ich komme aus Kalifornien, da hält kein Mensch bei einem Stoppschild an. Aber dann ist er ja nach Oregon gegangen und er empfiehlt dann eben und sagt, ja, wir sollten vielleicht doch, das ist gut, wenn man entschleunigen will, dass man sich auch dran hält, dass man Geschwindigkeitsbild und alles Mögliche, was wir so kennen, was für uns eingefleischt im Verkehrsgeschehen ist. Oder auch gerade nicht, wenn man an deutsche Verkehrsverhältnisse denkt. Aber sagt er, da fängt es vielleicht sogar an, was dieses Erziehen, sich dieses in Geduld üben, dass es ein Prozess ist und nicht einfach schnipp, es ist jetzt da, die Entschleunigung ist da. Und was ich sehr spannend fand, weil das für mich sicherlich eine besondere Herausforderung wäre, ist, erscheine zu einem Termin 10 Minuten zu früh und ohne Handy. So dass man nicht, oh, ich bin zu früh, kann ich ja nochmal schnell übers Handy gucken oder wie auch immer. Also ich bin selten zu früh zu Terminen. Also, und wenn, dann, wenn es beruflich ist, meist mit Handy. Aber gut, dann bereitet man sich ja im Zweifel auch auf Termine vor. Hier nochmal diese Empfehlung, stell dich im Supermarkt in die längste Kassenschlange, wo ich sage, das ist ein so doofer Vorschlag. Aber er sagt, es sind seine Empfehlungen, ihm hat das geholfen. Was er meint mit dem Smartphone zum Dumpphone machen, also zum Dumpphone, der sagt, schmeiß alles raus, schmeiß E-Mail raus, schmeiß soziale Medien raus, das kommt ja an einer anderen Stelle auch nochmal. Spannend war, erziehe dein Telefon, bring es früher zu Bett, als du selbst schlafen gehst und lass es ausschlafen. Und ja, das, er sagt, er hält stille Zeit am Morgen und das ist für ihn die wichtigste Zeit des Tages. Und er sagt, lass das Handy aus, bis nach der stillen Zeit am Morgen. Weil er sagt, wenn man aufsteht und hat schon die ersten E-Mails, du bist, irgendwas ist zu spät, irgendwas muss heute dringend gemacht werden und andere sagt, da ist der Tag doch schon gelaufen. Wenn das das Erste ist, was du morgen machst, und er behauptet das, ich weiß nicht, wie es bei uns so aussieht, viele Leute schlafen neben ihrem Handy. Heute sagt man, ja, die elektromagnetischen Wellen ist vielleicht nicht gut fürs Gehirn oder wie auch immer, aber trotzdem tun es viele Leute. Das heißt, der allererste Blick morgens, bevor man überhaupt das Bein aus dem Bett hat, geht möglicherweise schon dahin. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber er scheint da Berichte zumindest zu haben, die das glaubwürdig haben. Und dann hat er verschiedene weitere Vorschläge, die er macht. Und dieses Single-Tasking, das fand ich ganz interessant. Wir kennen ja eher Multitasking. Heißt es immer, Frauen sind multitaskingfähig, Männer nicht. Gut, inzwischen wissen wir, das war eine geschickt lancierte Aussage. Es stimmt nicht. Also insofern, wir können alle Männer hier tief durchatmen. Frauen können das per se auch nicht anders. Es hat eher was damit zu tun, dass wir dann möglicherweise uns ja aufteilen müssen dabei. Und dazu habe ich was gefunden. Und zwar, dass Multitasking das Bestreben ist, mehr zu sein, als wir sind. Mehr zu kontrollieren, als wir können. Unsere Macht und unsere Effektivität zu erweitern. Und dann, eine solche Praxis führt zu einem gespaltenen Selbst. Zu einer schizophrenen Person, einer gespaltenen Person, bei dem die volle Aufmerksamkeit dem gilt, was nichts ist. Und das stimmt, ich hatte es für mich etwas anders übersetzt vom Original her, als ich es dann im Zitat vorgefunden habe. Das führt dann nämlich, also eine solche Praxis, wenn ich Multitasking betreiben will, führt zu einem gespaltenen Selbst, das nichts und niemandem mehr die volle Aufmerksamkeit gibt. Und da dachte ich, das ist was, das könnte durchaus in unser Leben reingehören. Das ist vielleicht nicht so weit hergeholt als Vorschlag zum Entschleunigen, halte beim Stoppschild an, sondern frag dich mal in deinem Leben, wie oft wir in einer Situation sind, in der wir uns in mehreren gedanklichen Ebenen gleichzeitig bewegen. Vielleicht manchmal auch bewegen müssen, dass wir das gar nicht abstellen können. Aber wie oft wir in unserem Leben unterwegs sind, indem wir uns auf mehreren Ebenen gedanklich und konzentrationsmäßig gleichzeitig bewegen. Wer beim Autofahren telefoniert mit Freisprechanlage, wird trotzdem feststellen, dass es auf einer Strecke, die man kennt, Passagen gibt, bei denen man nicht sagen kann, was einem auf dieser Strecke begegnet ist, weil man telefoniert hat und intensiv telefoniert hat. Also Multitasking führt dazu, dass man, oder der Gedanke, dass wir das könnten und dass wir uns dem manchmal aussetzen, führt dazu, dass wir eigentlich zu einer gespaltenen Persönlichkeit werden. Etwas, was wir immer ablehnen würden, sagen, ich bin gefestigt in mir, ich bin eine Person, also das ist wichtig für mich, ich bin ein Individuum, wie ich neulich in einer Predigt auch mal gesagt habe. Gott hat ein Gegenüber geschaffen, ein Individuum. Aber wir sind begrenzt durch unser Leben, durch unsere Zeit und durch unsere Kapazitäten. Gott hat uns mit unglaublicher Energie und Möglichkeiten ausgestattet, aber das Multitasking, das ist eher etwas, was Computer tun, wenn sie Prozesse parallel verarbeiten können. Und auch das ist nicht wirklich Multitasking, das ist nur Abarbeiten. Also, eine Möglichkeit zu entschleunigen ist, sich zu hinterfragen und sagen, dann lass mich lieber eine Sache zu dieser Zeit richtig machen und Gott auch darum bitten, dass er uns das schenkt, dass wir nicht vom Gedankenkarussell zerfressen werden, während wir einer bestimmten Tätigkeit nachgehen oder dass wir uns das von Gott wirklich schenken lassen. Das ist auch nicht eine Entscheidung, ich mache das jetzt. Wir können uns gegen manche Dinge, die auf uns einstürmen, ja auch kaum wehren. Und deswegen, Entschleunigung hat nicht nur was mit Atemtechnik und anderem zu tun, wie es heute manchmal auch erklärt wird, sondern es hat auch was mit einer Anbindung bei Gott zu tun, bei Jesus zu tun. Und deswegen komme ich nochmal auf ein Bibelvers zurück, den ich vor 2 Wochen schon beim Sabbat genannt habe. Dass Jesus nämlich sagt, kommt zu mir alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Und das ist eine Verheißung, die Jesu gibt. Er sagt nicht, alles im Leben wird total easy, aber er lädt eben genau dazu ein. Er sagt, Single Tasking, wie wir das heute nennen würden. Also mach eine Sache, komm zu mir und diese Ruhe, die du suchst, diesen Frieden, diesen inneren Frieden, den du suchst, den findest du bei mir. Den schenke ich dir. Auch das ist nichts, was man sich einreden kann. Ich bin jetzt entspannt. Ich habe jetzt den inneren Frieden oder anderes, sondern Jesus sagt, den wahren inneren Frieden, eine Beziehung zu Gott, die über die Elemente und die Kräfte unseres persönlichen Lebens hinausgeht und eine Perspektive auf ein Leben in Ewigkeit, diese Ruhe und diese Gewissheit, die schenkt er uns. Und die schenkt auch nur er uns. Die schenken uns keine fernöstlichen Religionen, die sagen, du musst alles loslassen, alles ist nichts oder du musst dich auflösen in irgendeinem Nirvana. Nein, Gott nimmt uns ernst als Person, so wie er uns geschaffen hat und sagt in Jesus, kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet, mutlos, wir könnten auch sagen, abgehetzt und erschöpft und erledigt von dem, was auf euch einstürmt. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Und das ist etwas, da können wir Jesus beim Wort nehmen. Und es gibt viele Menschen, die das auch berichten können aus ihrem Leben, auch wenn es in unserem eigenen Leben nur eine kleine Pflanze ist, die wir da entdecken. Das Große, die große Perspektive steht, das Versprechen Jesu steht. Darauf können wir uns verlassen, heute, in der kommenden Woche, und etwas einüben und ihn darum bitten, dass es uns gelingt, da zu entschleunigen, wo unser Leben so stressig wird, dass wir daran Schaden nehmen und uns bei ihm Heilung, Erholung und inneren Frieden holen und schenken lassen. Amen.